Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Bevor es aber losgeht, ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Diese Folge wird unterstützt von der Bäckerei Krimphove aus meiner Heimat Münster. Gerade ich als chronisch Kranker und viele von euch werden das kennen, achte sehr auf meine Ernährung und glutenfrei steht dabei ganz oben auf jeden Fall mit auf der Liste. Und das Tolle an der Bäckerei Krimphove ist, dass sie eine eigene glutenfreie Backstube haben. Das bedeutet also, nicht vermischt mit irgendwelchen anderen Produkten, sondern wirklich ausschließlich glutenfrei in der Backstube. Das Ganze gegründet auch noch von jemandem, der Zöliakie hat und das Ganze dann auch noch mit absolut hochwertigsten Produkten, vieles auch bio. Also besser geht's überhaupt nicht. Die Bäckerei Krimphove hat einen glutenfreien Online-Shop. Und zwar mit deutschlandweitem Versand innerhalb weniger Werktage. Das perfekte Paket. Mit dem Rabattcode PASCAL10 bekommt ihr 10% auf eure gesamte Bestellung. Also klickt da gerne mal rein. Alle Infos zur Bäckerei Krimphove, zum glutenfreien Online-Shop und auch zu dem Rabattcode PASCAL10 findet ihr in der Beschreibung. Dankeschön von Herzen an die Bäckerei Krimphove fürs Unterstützen dieses Projektes. Auch weiterer Folgen im Übrigen noch. Und dann geht's jetzt rein in diese Folge. Ja, moin, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich hätte fast gesagt, in den 20 Jahren, in denen ich jetzt Radiomoderator gewesen bin vor meinen Erkrankungen, ja, habe ich ihren Namen häufiger gesagt vielleicht als den meiner Mutter. Ich müsste das nochmal nachrechnen, aber zumindest gefühlt ist das so. Und dank ihr habe ich auch gelernt, dass Sonntag 17.10 Uhr noch zu Sonntagmorgen gehört. Ich freue mich wahnsinnig über meinen heutigen Gast. Das ist Annette Louisanne. Hallo Annette.
Hallo Pascal. Freue mich auch, dich kennenzulernen.
Ja, danke gleichfalls. Du legst dich heute virtuell zu mir ins Bett. Warum? Dazu kommen wir gleich. Erstmal die Frage, wie geht's dir? Freust du dich auch über die zwitschernden Vögel draußen und dass es Frühling wird?
Ja, dieses Frühlingsgefühl. Gestern hat's mich richtig erwischt. Hier in Hamburg vorher war ich noch 3 Tage unterwegs und es einfach so herrlich. Obwohl ich sagen muss, ich möchte gar nicht über diesen Schnee jammern. Ich fand den toll. Ich fand den so toll und bis zum letzten Tag fand ich den Schnee auch toll, weil man ihn so selten hier hat und ich finde, das macht auch was gegen Depressionen und weil das so hell ist und alles ist so gedämpft. Aber jetzt von Schnee gefühlt auf Frühling ist auch toll.
Ja, absolut gefühlt von heute auf morgen von Schneeschuhen zu Bikini irgendwie, ne? Also hatten wir ja zumindest die volle Breitseite ja auch irgendwie bei uns, was ja total toll war. Ich mag einfach nicht, wenn das so lange so dunkel ist und wenn man dann so viel Nebel hat und naja, gerade wir hier im Norden, aber du hast schon recht, also den Schnee, den mag ich auch sehr gerne.
Ja. Weißt du was, wenn ich jetzt so auf dich schaue, ne, habe ich wirklich auch das Gefühl, ich hänge hier auch und fall zu dir runter. Das ist ein total lustiges Gefühl.
Weil stimmt, du guckst ja auch von oben auf mich drauf, ne?
Ja, voll. Ich fall so ein bisschen auf dich runter, genau. Es wird so reingezogen, was so das Visuelle ausmacht, ne?
Ja absolut. Krass. Aber schön. Ein Gespräch im Hängen hast du auch noch nicht gehabt.
Genau.
Ja. Ja. Ich würde mal gerne anfangen mit der E-Mail, die du mir geschrieben hast, beziehungsweise die Antwort, die du mir geschickt hast auf meine Einladung an dich. Erstmal fand ich das total super, dass du persönlich geantwortet hast. Ich wusste ja nicht, ob da ein Management im Hintergrund arbeitet oder so. Die schreibe ich ja meist irgendwie als erstes an. Das fand ich schon mal total toll. Dann hast du super lieb geschrieben und du hast unter anderem hast du geschrieben, also, dass du das Projekt hier toll findest und darauf hast du dann geschrieben, alles, was ich bisher über MECFS gehört habe, ist ein enormer Leidensweg. Das heißt, das war zumindest nicht neu für dich, das Thema?
Nee, mir ist das hier und da aufgefallen, auch weil ich, als ich immer, wenn ich davon gelesen habe, hat mich das total berührt. Also wirklich so berührt, was das wirklich bedeutet für die Patienten und für die Menschen, wenn sie das bekommen. Und natürlich, dass es noch immer unheilbar ist, es natürlich schon kleine Fortschritte gibt, ne, im Verlauf, aber dennoch dieses Liegen, dieses ans Bett gefesselt sein und gebunden sein, das ist furchtbar. Also natürlich kann ich mir vorstellen. Da braucht man Menschen und Familie um einen herum, die einen unterstützen und so. Und das hat mich, habe immer gemerkt, dass mich das total berührt hat. Deshalb ist mein Augenmerk da immer hängen geblieben, weil mich das berührt hat.
Ja, ich finde es total besonders, weil es gibt ganz, ganz wenige, die tatsächlich schon irgendwelche Berührungspunkte damit gehabt haben. Wir sagen ja auch alle immer, es ist keine seltene Erkrankung, sondern es ist eine unsichtbare Erkrankung aufgrund der ganzen Umstände ja eben auch, weil viele Menschen eben im dunklen Zimmer liegen. Es gibt ja auch einfach sehr viel mehr Menschen, denen es noch viel schlimmer und schlechter geht als mir, die ja überhaupt keine Reize mehr ertragen. Bei mir ist es ja so, zumindest hier im Bett, wenn ich liege, ist alles mehr oder weniger okay. Ne? Sobald ich mich jetzt hinsetzen würde oder loslaufen würde, dann gehen die meisten großen Probleme los. Aber kannst du dich noch daran erinnern, wann dir das erste Mal über den Weg gelaufen ist? War das eine bestimmte Situation oder kam das dann so peu à peu?
Also ich habe das Gefühl, dass das Thema, das würde ich dich nämlich auch gleich fragen, in der Corona-Zeit häufiger aufgeploppt ist. Also seit der Corona-Zeit ist mir das hier und da mal untergekommen sozusagen. Es ist mir aufgefallen, dass es die Krankheit gibt. Und dann meine Frage ist, hat das was mit Corona zu tun, dass das häufiger jetzt auftritt? Weil sie ist ja, glaube ich, schon sogar auch häufiger als Multiple Sklerose. Ne? Also es ist wirklich unglaublich. Darüber weiß man so viel, aber eben über diese Erkrankung nicht.
Ganz viele Betroffene kriegen jetzt ganz feuchte Augen, weil du schon so viel darüber weißt. Das ist echt besonders, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast vollkommen recht. Also die Erkrankung gibt es schon seit 1969 sogar und kann im Grunde genommen von jedem Virus und jedem Bakterium ausgelöst werden. Also alles, was postinfektiös ist, kann den Körper in ME/CFS stürzen sozusagen. Und in der Corona-Zeit waren natürlich sehr viele Menschen mit einem Virus infiziert. Und deswegen war Corona so eine Art Brennglas auf diese Erkrankung. Und deswegen sind jetzt so viel mehr Menschen daran erkrankt, als es vorher waren. Waren vorher schon eine 250.000 laut Statistik und jetzt sind wir bei, also offiziell 650.000. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich mindestens doppelt so hoch. Genau, aber es hängt damit zusammen. Toll, du hast dich ja schon richtig informiert.
Ja, also klar, also ich muss gestehen, seit ein paar Jahren habe ich auch von der Situation, dass ich irgendwie nie zum Arzt gegangen bin, dass ich wirklich einfach so ein bisschen ein anderes Gefühl zu meinem Körper bekommen habe. Vielleicht hat das was mit dem Älterwerden zu tun, aber ich interessiere mich mehr und ich achte mehr auf mich, bin achtsamer mit mir und gehe zum Beispiel jetzt, habe ich mich dieses Jahr das erste Mal gegen Grippe impfen lassen, also Influenza. Ja. Meine erste Impfung und prompt eine Woche später ist meine Tochter erkrankt und lag auch wirklich zwei Wochen nieder. Und da habe ich dann auch schon gedacht, da hatten wir schon Kontakt. Meine Güte, ja, also so eine Viruserkrankung, die kann einen ganz schön umhauen. Auch eine Grippe und so. Und die hat wirklich richtig zwei Wochen gebraucht, bis sie wieder auf den Beinen war. Und und da habe ich gemerkt, dass ich so glücklich war, dass ich diese Impfung bekommen habe, weil ich nur leichte Symptome hatte.
Ja, das sind ja auch so Momente, ne? Da will man, um Gottes Willen, ich will niemandem irgendwie Angst machen oder den Teufel an die Wand malen oder Panik schüren oder sowas. Ja. Aber es gibt halt eben viele Menschen, die sich von diesen Infektionen dann wieder nicht erholen, die nicht wieder auf die Beine kommen. Und wir haben allein, was ME/CFS betrifft, auch jetzt mittlerweile über 140.000 Kinder bei uns in Deutschland, die betroffen sind. Und das ist natürlich gerade, wenn man Eltern ist, ich habe eine dreijährige Tochter, deine ist jetzt, glaube ich, 8 oder 9, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau.
Die ist 8, genau.
Ja, da reagiert man dann noch mal viel sensibler auf solche Themen irgendwie.
Unbedingt, unbedingt. Also ist es denn auch so, also ich frage dich auch Sachen, ne, weil mich interessiert das auch.
Unglaublich gerne, ja, klar. Ja.
Ist es denn so, dass zum Beispiel so Influenza-Impfungen auch helfen, auch gegen deine Erkrankung? Also schützen, vorsorgen und...
Ja, also grundsätzlich ist, ich sag mal so, ein sehr polarisierendes Thema. Ich meine, seit der Pandemie ja so oder so, ne? Was wir wissen ist, dass Impfungen jeder Art sehr viele Menschenleben retten. So, Punkt. Das steht völlig außer Frage. Das wissen wir, da ist die Datenlage ziemlich deutlich. Wir wissen aber auch aus der Erfahrung heraus, dass es sehr viele Menschen gibt, die die Impfung eben nicht gut vertragen und die Impfschäden davontragen und aus denen eben auch ME/CFS hervorgehen kann. Unter anderem zum Beispiel. Es gibt sehr viele Menschen mit Impfschaden. Es ist nur wahnsinnig schwer, bei uns in Deutschland einen Impfschaden überhaupt anerkannt zu bekommen. Und es will halt auch niemand drüber reden. Das möchte halt einfach keiner hören, das Thema. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir drüber sprechen. Also die Impfungen helfen, ohne Frage. Aber es gibt eben auch Menschen, die schlimme Schäden davontragen. Und das Einzige, was ich vom System erwarte und viele Betroffene, ist dann einfach, dass man diese Menschen nicht liegen lässt, dass man die nicht zurücklässt, sondern dass man sich damit auseinandersetzt, dass man auch da forscht und sich eben darum kümmert.
Ja, unbedingt würde ich dir auch recht geben. Ich mag das, ich finde dafür gar keine Worte.
Ja, aber das, was du gerade machst, ist, dass du dieses Projekt hier unterstützt und damit auch einfach ganz vielen Betroffenen Stimme gibst. Und das ist ganz toll.
Ja, natürlich. Also hat immer das Gefühl, man tut zu wenig. Ne? Ich habe auch gerade so zum Beispiel eine medienfreie Zeit. Natürlich, ich höre meine Podcasts und ich lese meine Zeitung und so, aber ich mache zum Beispiel gerade eine Social-Media-Pause, weil ich gemerkt habe, dass das total gut tut, dann und wann. Diese Nachrichten, besonders die schlechten, also das ist das Gefühl, dass der Mensch gar nicht dafür gedacht ist, das ganze Leid der Welt auf den Schultern zu tragen. Und ich merke, dass ich so negativ werde und so ängstlich, dass ich wiederum meine Kraft und meine Stärke verliere. Und die brauche ich ja für meine Familie, für meine Arbeit, für mein Publikum. Und deshalb mache ich immer diese kleinen Pausen und merke, wie gut mir das tut. Und dann versuche ich aber einfach gezielt die Kapazitäten, die ich habe, zu bündeln und zu nutzen und dann das auch umzusetzen, ne?
Das ist super toll und ich freue mich natürlich wahnsinnig und fühle mich sehr geehrt, dass du deine Kapazitäten jetzt genau für diesen Podcast hier gerade nutzt. Aber es ist ja auch toll, dass du da so achtsam mit dir bist, dass du das weißt. Ja, also das ist ja wie diese berühmte Sauerstoffmaske im Flugzeug. Ja, also es ist immer total ehrenhaft, wenn man die erst jemand anderem geben will, aber am Ende des Tages kannst du anderen auch nur dann helfen, wenn du in deiner Kraft stehst.
Musste ich auch lernen. Also ich bin ja gerade dabei, an meinem Album zu schreiben und ich habe das fertig. Es ist geschrieben. Es muss produziert werden und ich bin gerade dabei, ein bisschen zu überleben, das Ganze anders aufzuziehen, also vielleicht mein eigenes Label zu gründen und so. Na, das ist halt aufregend alles, aber auch viel. Das hatte wirklich auch einen Einfluss auf meine Kreativität und auf mein Schreiben. Und ich habe gemerkt, gerade wenn es in der Welt so kriselt, brauchen die Leute Humor. Sie brauchen Hoffnung. Und ich kann das nur in meine Musik einfließen lassen, wenn ich das wirklich habe auch. Und dafür muss ich mich ab und zu mal sammeln und mich frei halten auch, ne? Mich füllen mit guten Nachrichten und vor allen Dingen geht es auch um dieses ständige Konsumieren, ne? Das Schaffen, das Kreieren muss einen viel größeren Teil einnehmen als das Konsumieren und das ist, wenn du Social Media machst, einfach, es ist einfach, die Stunden gehen weg und du hast nichts gemacht und man fragt sich dann abends, warum geht's mir nicht gut, ne? Also klar.
Ja. Ja, und was ich so wichtig daran finde, ist, was du ja gerade machst, du kannst die Welt nicht ändern, du kannst die großen Autokraten dieser Welt, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, oder Diktatoren, die kannst du nicht ändern. Du kannst aber deinen Umgang damit, den kannst du ändern und kannst dann, gerade du als Künstlerin, die ja dann einfach auch, du sagst es ja gerade, brauchen die Leute ein bisschen Humor und so, das musst du in deine Songs stecken. Deswegen finde ich, passt das bei dir auch gerade so gut, weil es geht ja darum, den Leuten ein bisschen Leichtigkeit zu schenken. Und ich finde, dass gerade deine Musik ja für Leichtigkeit steht.
Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also ich brauche immer diese beiden Seiten. Also ich kann richtig in die Tiefe gehen, wenn ich mit dem Fahrstuhl auch die Leute wieder nach oben nehmen kann.
Ja.
Konzert merke ich. Ja, ich will sie zum Lachen und zum Weinen bringen und deshalb muss ich irgendwie, muss ich auch die leichten Songs haben wie Prosecco oder ja genau. Aber es ist mir, da kommt einiges. Also ich kann wirklich sagen, ich bin total. Du merkst, ich stecke da total drin in
diesem. Du bist voll drin on fire. Ja, schön ist das.
Ja, voll. Ich freue mich richtig doll. Nein, und Ja.
Ja, lass uns über deine Musik gleich auf jeden Fall sprechen, beziehungsweise du hast gerade gesagt Album, du hast mir sogar geschrieben, du bringst dieses Jahr 2 Alben raus, da sind wir sehr, sehr gespannt. Worauf ich gerade noch so angesprungen bin, ist, dass du gesagt hast, es gibt so bestimmte Ereignisse im Leben, die machen einfach achtsamer, so automatisch irgendwie, ne? Und es ist ja, entweder habe ich gerade so gedacht, dann vielleicht so eine Erkrankung wie die, die mich oder viele hunderttausende andere erwischt hat, Schicksalsschläge vielleicht grundsätzlich, aber so ein Moment, der auch in meinem Leben und in deinem ja vielleicht auch einfach so eine große Rolle gespielt hat für genau diese Metamorphose, wenn man das so nennen will, diese Veränderung, war das Elternwerden.
Ja.
Und das ist ja auch einfach der Grund, das wollte ich euch da draußen auch gerne noch erzählen, warum Annette jetzt eben nicht bei mir im Bett liegt, sondern sich virtuell dazugelegt hat, auch wenn wir gar nicht so weit auseinander wohnen, weil Annette ganz klar Prioritäten gesetzt hat und gesagt hat, ich würde super gerne, aber ich bringe dieses Jahr 2 Alben raus, es ist Tour und so weiter und so fort und ich kann nicht die Verantwortung übernehmen für noch eine weitere Reise, sondern ich möchte gerne die Zeit mit meiner Tochter dann lieber verbringen, statt zum Beispiel im Auto auf dem Weg nach Neumünster zu sitzen oder sowas. Und das fand ich natürlich zwar schade und auf der anderen Seite fand ich das so stark, weil du damit einfach ganz klar eine Haltung halt hast. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du mir jetzt abgesagt hast, sondern du hast halt einfach ganz klar Prioritäten gesetzt. Und gerade das Muttersein verändert da, glaube ich, ziemlich viel, oder?
Also es gibt nichts, was mich mehr verändert hat. Und nachhaltig auch. Ich werde, es ist für immer, werde ich jemand anders sein oder ich lerne mich gerade auch nochmal anders und neu kennen. Und wenn man so... Es war Emilou, so heißt meine Tochter, das ist ein absolutes Wunschkind. Ich bin mit 40 Mama geworden, also das ist relativ spät. Ich habe jede Sekunde mit der genossen, auch in den ersten anderthalb Jahren waren wir wirklich 24 Stunden zusammen. Das war mein Weg, so wollte ich das. Ne? Es gibt, jeder kann das so entscheiden, wie er möchte. Ich glaube, das hängt immer zusammen mit dem Alter, ja, mit dem Leben, das man lebt und so. Also ich glaube, vielleicht bei jüngeren Frauen ist das noch ein bisschen was anderes. Und ne, aber ich wollte das eben so machen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so ängstlich sein könnte. Als Mutter, als Mensch. Und das hat auch tatsächlich im Nachhinein hat es mich sehr verändert, weil ich zum ersten Mal wirklich mir Sorgen um mich gemacht habe und mein Verhältnis zu mir eben achtsamer gemacht habe, weil ich dachte, wenn ich darf jetzt nicht sterben. Die ist noch so klein. Ich möchte noch erleben, wie sie groß wird. Und also solche Gedanken kannte ich nicht. Und das wurde so schlimm, dass sich daraus tatsächlich auch so eine kleine Angststörung entwickelt hat. Und die ich auch behandle. Und es ist alles gut soweit. Aber das ist eigentlich der Grund, das Muttersein. Also dafür, dass ich so ein ganz anderes Verhältnis erstmal zu mir bekommen musste. Genau.
Ja, vielen Dank, dass du so offen sprichst. Weißt ja, was sehr, sehr Persönliches, was sehr, sehr Privates. Ich glaube aber, dass du, also Eltern generell natürlich, aber vor allem Müttern damit gerade sehr aus der Seele sprichst, also auch zu dem Thema Angst gerade. Ne? Also ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht. Ach, fast allen würde ich sagen. Ich glaube, jemand, der was anderes behauptet, der lügt.
Ja, ich musste das auch erstmal rausfinden, woran das irgendwie liegt. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel alleine mit meiner Mutter groß geworden. Ich hatte nur meine Mutter. Ja. Und ich habe natürlich einen wundervollen Mann, der Vater meiner Tochter. Und die Situation jetzt ist jetzt ganz anders. Aber dass ich da daraus so ein bisschen so eine hypochondrische Seite entwickelt hat von ich gehe nie zum Arzt und das ist alles okay, ich bin
Superwoman
und zu diesem anderen Extrem, das musste ich erstmal herausfinden, woran das liegt. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Mitte gefunden und es ist vielleicht ist die Mitte auch genau richtig. Vielleicht muss man irgendwann für sich auch die Mitte finden von ich bin unbesiegbar und unsterblich hinzu, wir müssen uns einmal vernünftig mit dem Tod auseinandersetzen auch, weil auch das finde ich ist in unserer Gesellschaft ganz schwierig. Also zum Beispiel in Mexiko, ne, da feiern sie ihre Ahnen und sie gehen auf Friedhöfen ganz anders mit ihren Toten um. Das finde ich viel schöner.
Wie heißt das noch? Dias de la Muertos oder so, glaube ich, ne?
Richtig. Ja. Ich finde das alles hier auch so ein bisschen gruselig. Ich habe auch mal gelesen, dass sozusagen die übermäßige Angst vor dem Tod auch sehr viele psychische Erkrankungen auslösen kann. Und das macht für mich total Sinn. Und ich wahrscheinlich auch, die Tatsache, dass ich Mutter geworden bin, hat bei mir hat bei mir etwas in Gang gesetzt. Und ich musste mich einmal auch adäquat mit dem Tod auseinandersetzen. Jetzt, wo ich das gemacht habe, verliere ich auch meine Angst. Und das ist, ja.
Ich glaube, ich habe so wahnsinnig viele Gedanken dazu. Ja. Das so viele spannende.
Jetzt fange ich gerade so ein anderes Thema an, aber ich dachte, ich erzähle dir.
Total super. Du, gerne, hier von Höcksken auf Stöcksken, von mir aus total gerne. Ich habe Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute aussieht. Ja. Ja, also einmal dieses, ich fand das, was du gesagt hast, spannend, seine Mitte zu finden. Das ist ja ein Prozess. Ich glaube, das hört auch irgendwie nie auf, weil du im Leben ja immer irgendwie andere Prioritäten und Impulse hast, auch mit dem Großwerden der Kinder und so weiter, was ja einfach auch so eine Zäsur ist, verändert sich ja auch gefühlt irgendwie sowieso jeden Tag was. Aber weil du gerade das mit dem Tod angesprochen hast. Ich habe ja zum Beispiel auch schon, das muss ich jetzt einmal kurz hier mit einstreuen, ich hatte ja schon mal einen Jenseitsforscher hier im Podcast. Ich mache ja auch gerne mal so ein bisschen zwischendurch ein bisschen exotischere Themen. Und du hast gerade gesagt, dass du so ein bisschen die Skepsis oder die Angst davor verloren hast. Was glaubst denn du? Geht's danach weiter?
Ja. Also ich glaube, es gibt eine neue Ebene.
Der Tod als
Übergang. Ich bin nicht religiös. Also ich bin, ich glaube an die Seele oder auch an Gott, eine höhere Instanz, die so etwas wie Gott ist. Das kann jeder für sich definieren. Ich bin nicht christlich, also ich bin nicht getauft oder so. Ich bin im christlichen Gebiet aufgewachsen. Das hat mich natürlich auch geprägt. Und Weihnachten bedeutet mir auch irgendwas, aber also etwas. Also es ist ein wichtiges
Fest.
Ja, aber
du gibst den Dingen die Bedeutung und nicht eine Institution sozusagen.
Ja, und ich spüre schon auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass danach nichts mehr ist. Ich glaube, dass unser Gehirn auch das nicht fassen kann. Vielleicht soll es das auch gar nicht, genau. Aber ich glaube, dass es einen Sinn macht, was wir hier tun oder nicht tun. Daran möchte ich glauben.
Ja, finde ich sehr schön. Also wie du schon gesagt hast, das ist natürlich total subjektiv. Das ist was total Privates. Das darf jeder natürlich für sich entscheiden, wie er an das Thema rangehen möchte. Aber wir beide könnten zu dem Thema wahrscheinlich gemeinsam noch eine zweite Podcast-Folge aufnehmen.
Das ja, unbedingt. Aber was glaubst du denn?
Ja, ich empfinde das tatsächlich genauso wie du. Also einmal ist es ein Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich bin jetzt auch nicht christlich geprägt worden irgendwie, auch mit der Kirche als Institution. An und für sich kann ich nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Also Gemeindearbeit und so, die Arbeit an der Basis nenne ich das meist super wichtig und funktioniert ja auch in den meisten Fällen richtig gut. Aber so grundsätzlich ist Kirche jetzt nichts, womit ich viel anfangen kann. Aber ich habe schon einen Glauben oder ich nenne das immer so eine Art Urvertrauen irgendwie ins Universum. Also ich bin auch jemand, der sich super gerne mit dem Weltraum, mit Astronomie, mit Raumfahrt beschäftigt, so auf der wissenschaftlichen Seite, auch mit Astrophysik, auch mit Quantenphysik. Und auf der anderen Seite bin ich mittlerweile einfach auch ein spiritueller Mensch, würde ich von mir einfach mal behaupten. Und das Spannende ist, dass diese Dinge sich gegenseitig überhaupt nicht ausschließen. Also wenn man sich mal ein kleines bisschen damit beschäftigt, auch gerade mit Quantenphysik, was da die letzten Jahrzehnte
lustig,
so
oder?
Rausgefunden wurde, ja. Ist irre. Da würden ganz viele Menschen, die sich damit gar nicht auskennen, würden vielleicht sagen, ach, das ist ja spirituell. Nee, ist tatsächlich sogar Wissenschaft. Und wie du es schon gerade gesagt hast, die Wahrheit liegt wahrscheinlich dann irgendwo in der Mitte. Deswegen glaube ich auch, dass wenn diese physische Hülle irgendwann mal nicht mehr ist, dass es dann einfach einen anderen Zustand, einen anderen Bewusstseinszustand gibt, eine andere Ebene vielleicht oder wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass das das Ende ist und dass es vorbei ist.
Also ich glaube, Quantenphysik, da könnte Disney einen Film draus machen.
Ja. Ja,
also das ist so verrückt und so crazy und so sweet und so schön, was man darüber mittlerweile weiß. Also das müssten eigentlich alle Leute wissen.
Ja, ich bin deswegen gerade dran, mir einen Quantenphysiker, Quantenphysikerin zu organisieren hier für den Podcast, damit man einfach mal so Basissachen irgendwie klären kann für jedermann. So, ne? Weil also jetzt ohne irgendwelche großen Gleichungen oder so, da bin ich auch raus. Das war nie mein Ding in der Schule. Aber so sich zu überlegen, was dahinter steht, was das eigentlich bedeutet, was man so mittlerweile rausgefunden hat. Und da kann ja jeder so für sich dann seine Schlüsse daraus ziehen.
Absolut, absolut. Schön, toll.
Ja.
Gutes Thema für einen Podcast.
Ja, machen wir dann noch eine dritte Folge zu. Du bist immer herzlich eingeladen, logischerweise. Okay. Was ich aber toll finde, ist also eben aufgrund dieser Tatsache auch Achtsamkeit, Zeit mit deiner Tochter zu verbringen. Ich habe so gedacht, du bist ja sowieso, und du hast es gerade selbst auch angerissen, mittlerweile jemand, die ein sehr bewusstes Leben führt. Und da ist mir auch ein Instagram-Posting von dir ins Auge gefallen. Glaube ich, letztes Jahr Sommer war das. Da hast du geschrieben, heute 2 Jahre auf den Tag ohne Alkohol. Genau. Beste Entscheidung meines Lebens. Wie kam es denn dazu?
Ja, also, wie kam es dazu? Ich wollte eigentlich ein Jahr machen, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt, auch das ist auch ein Thema, finde ich, das viel zu sehr ein Tabu immer noch
Ja.
bedeutet. Und ich bin jetzt nur, werd 49, stecke gerade total in dieser Perimenopause, ne? Und ich habe das Gefühl, ohne Alkohol, ohne das irgendwie in irgendeiner Form zu verschleiern, mehr näher an meinen Gefühlen zu sein, näher an meinem Körper, habe ich das Gefühl, komme ich da viel besser durch. Ich spüre meinen Zyklus viel besser. Ich merke, was mir fehlt, was mir nicht fehlt, wie es mir wirklich geht. Und ehrlich gesagt, ich habe einfach gemerkt, dass es mir nicht mehr gut tut. Und ich dachte zuerst, eine Pause wäre gut. Und dann hatte ich dieses eine Jahr wirklich alle Termine durch, ne? Also jede Familienfeier, jeder stressige Arbeitstag, den habe ich so bewältigt, ohne mich in irgendeiner Form zu betäuben, oder das zu verwässern. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das einfach jetzt weitermache. Ich finde das, ich muss das wirklich so positiv propagieren, weil es so viel Gutes aus mir herausgeholt hat. Ich kann quasi nicht mehr das Leben leben, was nicht für mich bestimmt ist. Und das, finde ich, macht es auch, dass du das nicht, dass du nicht in Situationen verharrst, die nicht gut für einen sind. Und da ist Alkohol gefährlich. Selbst ein Glas mal. Und weißt du, was ich meine?
Ja,
Also der.
es hat mich vor allem deswegen angepiekst, weil wenn du sagst, Sommer 25, 2 Jahre alkoholfrei, hast du Sommer 23 aufgehört,
Richtig.
dann sind wir quasi gemeinsam Jubilare, sozusagen. Also
Ja.
bei mir war es tatsächlich eine ähnliche Phase und weil ich mir da sehr viele Gedanken in der Phase drüber gemacht habe, vor allem bevor unsere Tochter gekommen ist damals, hat mich jetzt einfach mal interessiert, was so deine Gedanken dazu sind. Und es deckt sich
Ja.
natürlich in erster Linie, also mal abgesehen von den ganzen gesundheitlichen Themen, die dahinter stecken, auch einfach das, was es mit einem macht, was es mit deinem Bewusstsein macht, was es mit der Klarheit macht, die man hat, um die Welt wahrzunehmen, ohne Alkohol zumindest. Und deswegen kann ich mich sehr
Ja.
identifizieren mit dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, also ich meine, es ist nicht von der Hand zu weisen. Also es ist mein Leben als Musikerin und die so viel live spielt auch. Da hat Alkohol immer eine große Rolle gespielt, gerade
Das hätte mich
unterwegs.
nämlich mal
Ja.
interessiert, gerade in der Branche, wo es ist ja eh gesellschaftlich wahnsinnig akzeptiert und total normal, aber in den Medien ja noch mal mehr.
Ja, unbedingt. Und ich war auch immer, ich habe mich auch immer so inszeniert, also Annette Louisanne, dieses französische Flair mit der Kippe in der Hand und dem Glas Crémant. Und das ist
Bohème,
so
ja.
Bohème, das ist die ganze Popkultur, Popliteratur, ne? Das ist einfach, das wird verherrlicht und das gehört irgendwie so zusammen. Also ich muss sagen, dass sich das wirklich verändert hat für mich. Das ist schön so, wie es war, aber ich bin auch immer sehr drauf angesprungen. Und mich hat das auch verändert. Also das hat meine Wahrnehmung verändert und auch mein Verhalten. Und ich möchte einfach nicht mehr irgendeine Version von mir sein. Ich möchte ich sein. Und das bin ich nüchtern. Und da merke ich das in jeder Form. Da merke ich auch, wenn ich jemanden langweilig finde oder wenn die Situation nicht stimmt, wenn der Vibe nicht stimmt. Ich trinke mir das nicht mehr schön, nicht mal nur ein bisschen. Und das macht so viel aus, das glaubt man gar nicht. Deshalb hat man da auch so viel Angst davor. Wir haben uns alle ja so angewöhnt, das als Hilfsmittel zu nehmen. Und natürlich, wenn ich müde bin und ein Glas Sekt trinke, dann schaffe ich noch mal 2 Stunden länger das Gespräch im Restaurant. Und man geht immer wieder über seine Grenzen und man, ja, noch mal, man lebt ein Leben, das im Zweifel nicht für einen ist. Und das will ich vermeiden. Also ich will zumindest irgendwie das mal so ausprobieren. Ich habe das Gefühl, eigentlich, ich schaffe so viel mehr und ich bin so näher bei mir. Und ich merke den natürlichen Rausch auf einmal so stark. Also es ist so
Schön
toll.
gesagt, ja.
Ja, das ist ein bisschen härter, sich das zu erarbeiten, aber es ist, also
Ja.
wenn der dann kommt, dann yippie.
Ist ja halt umso echter und klarer, das andere ist Biochemie. Ne? Das andere, da wissen wir, was im Gehirn passiert und warum das so gut funktioniert und warum der Körper das dann immer wieder möchte, weil es eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, für viele Leute einfach ein Werkzeug ist. Aber die große Frage ist ja dann, muss ich mir diese 2 Stunden im Restaurant schön trinken oder muss ich mir die zum Durchhalten antrinken, sozusagen? Oder ist es nicht völlig in Ordnung und legitim zu sagen, nur ich mache diese 2 Stunden jetzt nicht?
Ja, das stimmt. Das ist es auch, das ist alles. Das hat auch was mit, also mit unserem allgemeinen Sexleben zu tun. Was meinst du, wie,
Ja.
also so, das hat so viel Einfluss auf so viele Bereiche. Und klar ist auch, dass die Alkoholindustrie mindestens 50% ihres Umsatzes verlieren würde, wenn die risikoreichen Trinker wegfallen, sozusagen.
Ja. Also geht es ganz viel um Lobbyarbeit. Das ist natürlich auch irgendwie
Ja.
wieder ein sehr
Aber das,
politisches Thema.
also ich merke genauso, wie ich früher mit Leuten geklickt bin, die trinken. Ich hatte immer den Zoom zu den Rock'n'Rollern auf der Party. Ne?
Ja.
Hab den Scan gehabt und da war ich dann auch. Und so merke ich, dass ich heute echt auch diesen Draht kriege zu Menschen, die nicht mehr trinken. Das ist auch eine heftige Connection, eine tolle.
Ja, absolut, weil sie halt einfach eben echt ist.
Ja, richtig.
So, ungefiltert.
Richtig. Ja, man kann echt, also das ist auch ein Gerücht und es ist auch ein Vorurteil, dass man keinen Spaß haben kann ohne Alkohol. Das stimmt überhaupt nicht.
Nee, das ist totaler Quatsch. Ich glaube, dass Menschen auch oft so sensibel auf das Thema reagieren, weil wenn man, ich meine, gut, ich habe zwar selber die Entscheidung getroffen, aber jetzt mit der Erkrankung hat sich das Thema Alkohol so oder so erledigt. Also mein System würde mir einen husten, wenn ich jetzt
Ja.
auch nur mit einem Schnäpschen ankommen würde oder so einem Schluck Bier oder so, würde wahrscheinlich schon reichen. Das heißt, ich bin eh dazu gezwungen. Aber grundsätzlich, auch wenn man mit Leuten über dieses Thema spricht, merkt man ja, dass sie sehr schnell irgendwie sehr ungehalten werden, auch in größeren Runden oder so, oder irgendwie zumindest distanziert darauf reagieren. Und ich denke dann immer so, ja klar, weil viele auch einfach dann spielen. Vorgehalten bekommen in dem Moment, weil sie vielleicht auch einfach wissen, dass das, was sie machen, vielleicht jetzt nicht das Gesündeste ist. Und die Leute reagieren ja, ist ähnlich wie, keine Ahnung, beim Thema Tempolimit auf der Autobahn oder so. Die Leute haben ja immer gleich das Gefühl, man will ihnen was wegnehmen. Ja, die Leute
Ah,
sagen
ja.
immer, was will man uns denn noch wegnehmen? Ja, uns geht so schlecht in Deutschland. So. Und das ist dieses Spiegelthema auch ganz oft einfach.
Ja, voll. Also ich meine, die Leute haben die Meinung, die sie über Alkohol haben, spiegelt auf jeden Fall auch ihren eigenen Konsum, ne?
Genau.
Das ist schon sehr interessant, da kann man viel ablesen. Und wenn da jemand so aggressiv drauf reagiert, dann muss man sich auch fragen, warum, ne? Aber ich habe dafür total Verständnis, weil ich hätte mich vor Jahren auch nicht gern belehren lassen. Das soll es auch gar nicht sein.
Ja,
Aber ne, das
genau.
ist einfach, aber schon alleine, wenn man sagt, ich trinke keinen Alkohol, fühlen sich Menschen angegriffen. So,
Ja.
ey, Diggi,
Durch
ich.
deine alleinige Existenz, durch dein Dasein als Nichttrinkerin sozusagen.
Ja, man ist die dann alles mitbekommt. Das weiß man ja auch. Man ist der falsche
Ja.
50er da in der Runde.
Ja, das ist schön, schön gesagt, ja. Muss man immer aufpassen, gerade auf Weihnachtsfeiern. Die Leute haben dann Angst, dass man protokolliert oder sowas.
Das ist doch wirklich so.
Ja.
Man kann das Gedächtnis, ich kann mich, ich meine, das auch allein ist so traurig, an wie viele Gespräche ich mich nicht mehr erinnern kann.
Ja. Du,
Wie
wer weiß, vielleicht haben wir
traurig.
uns irgendwo in Hamburg mal getroffen.
Es könnte gut sein, dass wir auf einer Party aneinander kleben geblieben wären, ne? Also,
Ja, ich habe
netten
gerade
Gespräch.
wirklich so gedacht, ja, es ist super spannend, ne? Mal guck mal, dann hätten wir wahrscheinlich, wenn wir uns vor 10 Jahren getroffen hätten oder auch wenn du mal bei mir in der Sendung zu Gast gewesen wärst oder so, was aus, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen irgendwie nie der Fall war. Also wir haben uns ja nie
Ja.
persönlich kennengelernt.
Für welchen Sender hast du denn gearbeitet?
Bei NDR2 war ich. Also jetzt zuletzt
Ach.
viele Jahre bei NDR1 Welle Nord und davor viele Jahre bei NDR2.
Ah,
Und
verstehe.
da hätten wir wahrscheinlich ein völlig anderes Gespräch geführt als das jetzt hier.
Ja. Aber du bist immer noch ein toller Moderator. Also Profi
Ach,
durch
danke
und
schön.
durch. Ja.
Ja, mir ist es gar nicht so wichtig, Moderator zu sein. Deswegen sage ich auch immer, ich will gar keine Interviews hier führen, sondern im besten Fall sind es halt Gespräche.
Ja,
So, und
das
das
gelingt
kann ich
dir auch.
jetzt hier im Podcast natürlich viel besser machen als früher im Radio, wo ich dann auf 1,30 achten musste. So, ne?
Ja, das stimmt.
Ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber, dass du so in deiner Kraft stehst, dass du jetzt eben Kreativität und Leichtigkeit in deine Musik, in das, was du liebst, investieren kannst und konntest. Und du hattest mir geschrieben in der Mail, dass zwei Alben in diesem Jahr anstehen, die
Ja.
rauskommen. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, also als ich die Mail geschrieben habe, da dachte ich noch, dass mein Kinderprojekt würde vor meinem Erwachsenenprojekt veröffentlicht werden.
Ah,
Das
okay, ja.
Kinderprojekt ist aber ein bisschen weiter nach hinten geschoben, also auf Anfang nächsten Jahres. Und halt im Herbst wird dann mein Album Sehnsucht kommen. Und es gibt eine gleichnamige Tour, die fängt am 14. Oktober an. Und im September möchte ich auf jeden Fall veröffentlichen. Und vorher wird es schon Singles geben und so weiter. Und dann spiele ich ja im Sommer auch noch meine allerletzten Bohem-Konzerte. Das sind
Ja, über 20 Jahre, ne? War
richtig,
das ja jetzt
mittlerweile schon
schon.
22.
Ja, Wahnsinn,
Ja,
ja.
und die war irgendwie so erfolgreich, dass wir da noch mal die allerletzten Konzerte hinterhergeschoben haben, jetzt im Sommer. Und das sind dann aber wirklich die letzten und dann beginnt ein neues Kapitel und es gibt Zur Sehnsucht gerade eine Doku, die auch im MDR und auch in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird, über Annette Louisanne, die sehr aktuell ist, also die auch dieses Sehnsuchtsalbum begleitet. Und da habe ich jetzt gerade auch viele Drehtage und die wird sehr intensiv. Es gibt ja noch überhaupt keine Doku über mich. Und ich wollte das auch immer nicht, weil ich immer dachte so, ach, na gut, was gibt's da
groß? Ich dachte gerade schon, was ist das für ein Gefühl, wenn jemand ankommt und sagt, ich möchte gerne eine Doku über dich drehen?
Ja, ist komisch. Ja. Es, weil ich bin... das hat sich mit den Jahren so ein bisschen verändert, weil ich habe früher den Kontakt mit Journalisten oder diese ganze Promoarbeit habe ich oft so manchmal auch als nicht so angenehm empfunden. Gerade so am Anfang hatte ich das Gefühl, so ich ziehe da in den Krieg. Also ich hatte immer das Gefühl, die Leute wollen halt irgendwie entlarven oder irgendwie rausfinden, dass man dumm ist oder ne, und doch dann eine Marionette. Und es ist gerade als Frau oft nicht so einfach gewesen. Das war aber damals, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Ich werde heute anders behandelt. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich immer noch da bin und dass man sich dann vielleicht auch denkt, naja gut, also ist irgendwie alles, also das ist auch der Grund, glaube ich, warum diese Doku gedreht wird. Wenn man 20, also wenn man über 2 Dekaden in diesem Geschäft dabei ist und etabliert ist, ist das wahrscheinlich dann doch interessant, warum das dann so ist.
Ja.
Zumindest war das der Grund für diese Doku. Und ich habe mich drauf eingelassen jetzt, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich heute schon mehr weiß, was ich tragen kann und was ich preisgeben kann und da ganz gut für mich sorgen kann. Auch wieder diese Achtsamkeit mit sich selbst.
Ich hatte schon gedacht, ja, genau das.
Und da, ich habe da nicht mehr so große Angst davor und ich mag auch die Redakteurin und ich finde das Team nett. Also ich habe mich jetzt einfach mal drauf eingelassen. Und da, ich glaube, da gibt es, jetzt gebe ich das alles hier preis in dem Podcast, aber na gut, okay.
Wir können es ja auch ein bisschen anreißen und vertiefend könnt ihr da draußen dann ja dann die Doku gucken. So schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe.
Genau. Also es ist, dieses Jahr ist ordentlich was los.
Ja.
Es kommen, und das ist auch irgendwann ein Ausstrahlungsdatum im Oktober. Ja.
Ja. Aber das ist toll. Ich habe ja, was ich bei dir auch mitbekommen habe über die letzten Jahre, also ich meine, du bist ja immer wieder mal auch so aufgeploppt, sage ich mal. Ne? Du warst vor 10 Jahren bei Sing Mein Song mit dabei. Ja. Dann hast du The Masked Singer 2024 hast du mitgemacht als Zuckerwatte. Ja. Ich finde übrigens, es gibt kein besseres Kostüm für dich. Also es passte 1A zu dir, war grandios ausgewählt. Und dann hast du ja... Bitte?
Es war so schwer, mit dieser Zuckerwatte zu singen, weil du kannst dir nicht vorstellen, dann haben sie diese Lieder ausgewählt, die ja zum Teil nur ausgewählt wurden, weil man mich natürlich stimmlich da nicht erkannte als
ja, klar.
Und als Dua Lipa und Katy Perry, weil ich meine Stimme so verstellt habe, weil die Angst hatten, dass man mich sofort am ersten Ton erkennt.
Ja.
Aber meine Hände konnte ich nicht benutzen, weil ich hing wirklich so in dieser Zuckerwatte und sing mal ohne Hände. Das ist so schwer.
Bei mir will keiner hören, auch mit Händen singen, aber ich verstehe, was du meinst. Ich denke halt immer, da schwitzt man sich doch ein Wolf drin, oder da fehlt doch nur der Aufguss und dann hast du da drin noch Sauna.
Absolut. Ist so.
Ja.
Ist wirklich so. Es ist erschwerte Bedingungen. Hätte ich auch nicht gedacht. Also man zwischenzeitlich fühlt man sich, als würde man... Also das ist so absurd, man lacht auch über sich selbst, weil man da steht in dieser
ja,
Wurstpelle, so irgendwie so hat man so Anzüge an und schwitzt und ach, das ist ja. Und
2 Kilo weniger nach jedem Auftritt.
Ja, es gab auch noch eine Sache, die habe ich auch noch gar nicht kommuniziert, aber es ist eine Sache beim Finale passiert, die relativ unangenehm war für mich. Ich habe nämlich da an diesem Abend oder an diesem Tag einen Bandscheibenvorfall bekommen.
Nein.
Das war das erste Mal auch, dass ich konnte später nicht mehr auf die Bühne. Also ich habe noch den einen Auftritt machen können, wo alle zusammen gesungen haben, den Coldplay-Song. Und dann musste ich ins Krankenhaus und da haben sie mir so Spritzen gegeben, aber es hat alles nichts geholfen. Ich hatte Schmerzen und ich konnte am Ende nicht mehr.
Ach Mensch.
Ja, und das war komisch. Das ist das erste Mal, dass mir das im Fernsehen passiert ist.
Ich habe gerade so gedacht, ist die Stimme automatisch anders, wenn du da gequält vor dich hinsingst, aber es ist halt überhaupt nicht witzig. Das tut mir total leid.
Ja, nee, den Auftritt habe ich so noch geschafft, aber ich konnte einfach nicht mehr in dieses Kostüm rein.
Ja. Und das nenne ich aber mal vollen Einsatz, Annette.
Ja, das ist so. Das ist, der Showbusiness ist Das sind harte Bretter.
Ja, ich sag's dir. Wie bist du denn eigentlich zu diesen ganzen Kindersachen gekommen? Du hast gerade gesagt, dass du auch ein Kinderprojekt am Start hast. Erzähl gerne gleich mal dazu, weil du hast ja auch in letzter Zeit selber synchronisiert. Die Schule der magischen Tiere, hast auch zu dem Soundtrack was beigetragen, hast davor ja auch viel für kindermusikalische Sachen und so gemacht. Wie kam es dazu?
Da ist es ja wirklich so, dass ich so oft nicht nur darauf angesprochen wurde, sondern also ich auch merke, dass ich einen bestimmten Teil Kinder auch in meinem Publikum habe. Auf meine Stimme reagieren Kinder. Und ich liebe Kinder und ich hatte das einfach immer schon mal vor. Ich wollte das immer schon mal machen als Projekt. Und als ich dann selbst Mutter geworden bin, dann lag das so nah. Jetzt habe ich ein paar Jahre Erfahrung mit Kindermusik, weil ich einfach eine Tochter habe und selbst dann suche und denke, warum gibt's hier nichts Anständiges? Und das kann man sich doch alles gar nicht anhören. So, ne? Das ist halt ja. Der Klassiker, dass man denkt, oh.
Ich meine, Spaß daran zu haben, ist das Beste, was dir passieren kann, auch fürs Produkt. Das ist ja das, was die Leute am Ende spüren.
Ja, naja, also ich glaube, ich kann nicht in die Wiederholung gehen und ich muss auch ab und zu mein Risiko eingehen und mich von mir selbst entfernen. Deshalb, ich habe auch kein Coveralben gemacht, weil ich gemerkt habe, für mich als Interpretin, als Sängerin, es ist so toll, auch fremdes Repertoire zu singen. Ich nehme mich ja überall mit hin und ich lerne da was und gehe wieder zurück in mein Repertoire und es macht so Spaß, es ist wie Cola trinken. Als Sängerin und
das schön,
mit anderen Vergleich. Sprachen zu experimentieren und so. Und dennoch wird es jetzt mein 10. Studioalbum, ne, als Annette Louisanne geben, mit deutschem Repertoire. Und viele Leute fragen mich dann, weil ich mal ein englisches Lied singe, und jetzt willst du immer auf Englisch? Nein.
Das ist doch keine Angst.
Ich habe ja auch dieses eine Leben und ich möchte auch noch so viel machen und so viel lernen und rumspielen. Es geht halt auch um Spielen. Ne? Das soll Spaß machen. Und deshalb auch dieses Kinderalbum. Das war so schön, in neue Themenwelten einzutauchen und mal einen anderen Humor und andere Geschichten zu schreiben und so. Das, darum geht's. Das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und toll. Ich weiß, dass so die Kindheit ist ein heiliger Ort.
Ja, ohne Frage, absolut.
Den muss man so behandeln und Kinder möchten gefordert werden und brauchen ganz viele tolle Geschichten. Ich bin gerade dabei, meiner Tochter alles von Astrid Lindgren, ne, den ganzen Klassiker zu lesen. Also das muss die einfach kennenlernen. Und ja.
Toll, schön. Ja, fühle ich sehr. Aber ich finde es umso bemerkenswerter, ja, was du gerade gesagt hast, dass du auch weitermachen möchtest, dass du dich auch mal von dir entfernen möchtest, dass du auch neue Sachen ausprobieren möchtest. Umso bemerkenswerter ist es ja, dass du das jetzt seit über 20 Jahren machst.
Ja, ich möchte mich nicht in eine Schublade packen lassen. Ich möchte nicht zu meiner eigenen Comicfigur werden. Deshalb auch ich möchte nicht immer gleich aussehen. Das Leben ist Veränderung und das möchte ich durchlaufen. Und alles, was ich sagen kann, und das meine ich wirklich von Herzen ernst, ich möchte älter werden. Und ich empfinde es als Privileg, älter zu werden. Und ich liebe das jetzt schon, von Album zu Album mehr Sachen tragen zu können, andere Geschichten erzählen zu können. Das ist spannend. Ich möchte nicht mehr dahin zurück, wo ich mal war. Das interessiert mich nicht mehr so doll. Also ich finde das wirklich wundervoll, aus der Zeit jetzt zu berichten und nicht mehr über den Letzten an der Bar zu singen. Und es ist okay, dass jede Generation hat ihre eigenen Geschichten und ich bin aber da und ich bin da gerne und ich nehme das an und ich möchte gerne irgendwie auch eine verrückte Alte werden. Ja.
Das hast du schön gesagt, das ist ein schönes Bild. Kann ich mir bei dir gut vorstellen. Also
ja,
ist liebevoll gemeint, ne? Also jetzt nicht despektiv, sondern ich identifiziere mich sehr mit dem, was du gerade gesagt hast, weil es ja irgendwie immer ein Prozess ist. So, und ich habe manchmal das Gefühl, so selbst auf dem Sterbebett werden wir noch irgendeine Erleuchtung haben oder irgendwas abschließen können, wo man denkt, ach guck mal, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und deswegen. Also ich finde, Eckhart Tolle wird schon ziemlich viel zitiert mittlerweile. Also das ist ja irgendwie offensichtlich sehr in. Aber wo ich mitgehe, ist einfach zu sagen, der wichtigste Moment ist schon immer jetzt. Und das auch so anzunehmen und zu genießen und dann einfach damit weiterzumachen. Mit dem, also du bist ja die Summe der Dinge deines Lebens. Und das sich zu nehmen und anzugucken, sich darüber zu freuen und damit weiterzumachen, finde ich, ist das Spannende.
Eckhart Tolle, da kriegst du mich. Ich bin ein ganz großer Fan, ja. Ich finde,
ja, grundsätzlich, ne, wie gesagt, ich finde, er wird mittlerweile so ein bisschen inflationär eingesetzt, irgendwie bei allen Themen. Aber der Grundsatz dahinter, finde ich, ist halt wichtig und schön.
Der auch sehr, sehr hilfreich, ne, und erleuchtend. irgendwie auch. So, und man merkt auch, dass da so viel Wahrheit drin steckt, wenn man es schafft, sich selbst zu beobachten, ne? Und
ja, genau.
In diese Vogelperspektive zu gehen und zu sehen, ja, wer denkt denn über den nach, der da denkt? Und das es ist da steckt auch ganz viel Humor drin und ganz viel Erleichterung und Ruhe und Schönheit und Frieden, ja.
Ja, ist so. Da könnten wir bei Beobachterabhängigkeit könnten wir schon wieder zum Thema Quantenphysik, zu Bewusstseinszuständen wechseln. Also da gibt es so viele tolle Brücken. Aber was mich mal noch interessieren würde, ich hoffe, die Frage ist nicht zu indiskret. Wenn du nicht willst, brauchst du darauf auch nicht zu antworten. Aber weil du gerade sagtest, in verschiedenen Sprachen singen und auch mal mit fremdem Repertoire zu arbeiten und so weiter und so fort. Schreibst du mittlerweile deine Songs eigentlich selbst oder hast du noch Kontakt zu Frank Ramon, der ja sehr viel für dich gemacht hat? Weil da würde mich mal noch was interessieren. Aber die Frage erstmal kurz vorweg.
Ja, unbedingt. Also, wie soll ich das erklären? Ich war immer schon von Anfang an sehr, sehr nah an meinen Liedern dran. Und meine Zusammenarbeit mit Frank, als ich noch jünger war, war eben die so wie das mit Frank eben funktioniert hat. Mittlerweile ist es so, also ich schreibe nicht mehr mit Frank. Mhm. Ich glaube, seit dem 5. Album ist es so, dass ich gemerkt habe, ich brauche eine neue Art von Zusammenarbeit und ich brauche auch neue Inspirationen und ich muss irgendwie Dinge dazulernen. Ich will tiefer rein, auch in die Materie. Ich möchte da irgendwie irgendwas verändern.
Ja.
Und ich habe seitdem großen Spaß dran, immer für jedes Album mein Team neu zusammenzusuchen. Ich habe mittlerweile immer mehr und mehr Songwriting-Skills, ja, die ich es ist, glaube ich, aber mit jedem immer ein bisschen anders. Also jetzt zum Beispiel habe ich mit so 3-4 verschiedenen Schreibern gearbeitet und das ist mit jedem irgendwie anders. Wenn ich mit so einem Topliner arbeite, also das heißt mit jemandem, der textet, dann bringe ich meistens eine Zeile, eine Idee, eine Geschichte mit und dann versuchen wir das irgendwie mit der Musik zusammenzubringen und so, ja.
Weil das wäre das gewesen, was mich so mit am meisten interessiert hat und wo mir aufgefallen ist, dass ich diese Frage nie einem Künstler oder einer Künstlerin gestellt habe im Laufe meiner Radiolaufbahn, weil, um jetzt mal bei dem Beispiel Frank Ramon kurz zu bleiben, der ja einfach gibt ja kaum jemanden, für den er nicht geschrieben hat und deine Texte, das, was du da gesungen hast, die Texte, denen du ja dann das Leben musikalisch eingehaucht hast, ja wahnsinnig kreativ und witzig sind und ich mich dann immer gefragt habe, wie funktioniert sowas? Kommst du als Künstlerin und bringst deine Gedanken mit und sagst, hier, ich habe die und die Idee, lass uns mal was draus machen, vielleicht kannst du mir da was schreiben oder von wem kommt welcher Input bei solchen Geschichten?
Ja, ich glaube, das ist von Team zu Team auch total unterschiedlich. Bei Annette Louisanne war es so, ich glaube, am Anfang würde ich meinen, dass da 3 Leute enorm wichtig waren. Das war einmal der Michael Böttcher, das ist, wie soll ich sagen, mein Godfather, der für den Verlag gearbeitet hat, per Musik, Frank und ich. Und ich glaube, dass in dieser Dreierkombi so ist Annette Louisanne erfunden worden, denn Annette Louisanne ist nach wie vor, ich bin Annette Louisanne, aber ich rede immer noch von ihr in der dritten Person, weil sie auch für mich eine Spielwiese ist. Sie ist nicht identisch, sie ist nicht die Privatperson, aber es fließt so viel von mir als von der Privatperson Annette in diese Künstlerfigur ein. Aber ich brauche diesen Abstand ein bisschen zu ihr, weil mein privates Leben könnte nicht die Bühne füllen. Ja, ich brauche die Beobachtung, ich brauche die Erfindung, die Überhöhung, die Untertreibung, das ist so. Und was letztendlich davon, das fragen mich auch immer, hast du das alles wirklich erlebt? Nein, natürlich nicht. Oder vielleicht doch. Und es ist so. Das ist
großartig.
Na, das ist, ich weiß, also ich, das in Gänze kann ich auch gar nicht beschreiben, wie man auf eine Idee kommt. Das ist ein Sammelsurium aus Beobachtung, aus Gesprächen, aus Romanen, die man liest. Auch so ein Roman kann einen inspirieren. Dann denkt man, oh, diese Figur, das ist doch ein Song. Oder eine Netflix-Serie, eine Folge von, da hast du auf einmal, kommt dir so eine Erleuchtung, eine Inspiration. Das hat Johann Wolfgang von Goethe schon gesagt, dass er sein Repertoire auf eigentlich auch zu 90% dem aufbaut, auf dem Menschheitswissen und auf dem, was er so erfahren hat. Und das ist letztendlich auch wieder Das ist immer so.
Was ja auch so ein Stück weit dazu führt, dass die Menschen sich damit identifizieren können. Ja, dass sie sich gesehen und gehört fühlen auch von dir. Ach Mensch, ich bin total gespannt und höre natürlich dann jetzt diese beiden Alben, die da von dir kommen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wahrscheinlich genauso oder ähnlich. Nochmal mit einem anderen Ohr vielleicht. Weil mich dann
hoffe, sie gefallen dir. Aber ich bin gerade, also momentan bin ich noch glücklich. Aber das ist dieser Moment jetzt, das ist so ein Moment, der jetzt noch so, bevor du oben auf dem Berg stehst und guckst, was dahinter ist. Und da kann alles passieren. Und ich habe diesen Moment immer schon geliebt, vor jedem Album, vor jeder Album, vor Ö, dass man sich vorstellt, ja, was könnte ja doch vielleicht auch in Amerika ganz groß werden oder ein Welterfolg werden oder, oder man, also und diese Träume, die hat man immer, die habe auch ich noch, die werde ich hoffentlich auch noch mit 70 haben.
Naja,
und das
klar,
ist das Schöne an dem, was ich mache.
Naja, ich meine, du hast ja schon mal letztes Jahr gut angefangen, indem du mit Heinz-Rudolf Kunze zusammen ein Riesenduett mit einem Cover von Dein ist mein ganzes Herz abgeliefert hast. Ich meine, das ist ja schon komplett durch die Decke gegangen.
Ja, verrückt. Und das hätte ich auch nie gedacht, Pascal. Mhm. Ich muss auch noch eine wirklich lustige und wahre Geschichte dazu.
Unbedingt.
Dieses VÖ-Datum hat sich nochmal um eine Woche verschoben. Das wurde Ende Mai sollte das eigentlich kommen und dann ist es noch auf Anfang Juni geschoben worden. Und an dem Release-Tag von Dein ist mein ganzes Herz hatte ich eine Darmspiegelung-Vorsorge-Untersuchung.
Ist und, nicht wahr.
Wusste ich nicht, dass, also sonst hätte ich das nicht so geplant, aber das ist halt so gewesen. Dann hat die Plattenfirma von Heinz das verschoben und dann war ich so. Und dann, es war morgens, weiß ich noch.
Und bei der Untersuchung aber alles okay gewesen?
Alles in Ordnung gewesen.
Super.
Prima, ich habe das natürlich, aber diese ganze Vorbereitung für diesen Release hatte ich natürlich schon die Vorbereitung für diese Darmspiegelung und weil jeder, der die mal gemacht hat, weiß, das ist unangenehm, ja, richtig scheiße.
Und ja. Ja, vor allem der Abend vorher, ne?
Ja, genau, und ich konnte das nicht und ich war halt, das war alles so in dieser Stimmung mit dem, oh, ich darf nichts mehr essen und ne, diese,
und von dann... Von wegen Nervositätsdurchfall.
Das ist wirklich schlimm gewesen. Ich habe es gehasst. Aber ich bin dann Propofol-mäßig aufgewacht.
Ja.
Aus der es war eine gute Nachricht bekommen. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Video viral geht.
Ja.
Und das ging wirklich schnell an dem Veröffentlichungsdatum. Und dann ist es gab also auf einmal, ich habe 20.000 neue Follower bei Instagram und auf einmal so über 1 Million Klicks. Und ich, was ist denn hier los? Und bei mir ging es immer so gemütlich zu, ne? Also, und das war schon, es ist schon krass. Also, ich werde es nie vergessen, wie ich da noch ein bisschen unter Einfluss so. Von Propofol gedacht habe, was ist los hier? Ja, und das hätte ich einfach. Da hätten wir wirklich beide nie gedacht. Also wir haben uns natürlich gefreut, dass es so gut ankam, aber sowas kann man dann nicht planen, ne? Also es ist einfach so.
Du, ich würde es an deiner Stelle ausprobieren, vor der nächsten Albumveröffentlichung einfach eine Darmspiegelung machen und gucken, was passiert.
Genau. Ja,
stimmt. Ich bin sehr gespannt, wie diese beiden Alben klingen werden und freue mich dann auf die nächsten 22 Jahre. Mit dir, mit Musik, was du noch für Ideen hast, mindestens. Und bedanke mich aber für den Moment jetzt vor allem einfach von Herzen dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier virtuell zu mir zu legen in das Podcast-Bett und auch dieses Projekt zu unterstützen.
Guck mal, jetzt hast du hier nämlich auch während des Gesprächs ist die Sonne gewandert, dass sie mich jetzt total trifft, ne?
Hab's gerade gesehen. Ich danke dir für auch das für das Licht, das Sonnenlicht, was du in den Podcast hier gebracht hast. Also für alle, die hören, ne, ich sag es euch, also die Sonne scheint Annette ganz schön ins Gesicht gerade und ja, ihr bei YouTube, ihr seht es ja. Also vielen Dank von Herzen für alles, für deine Zeit und dass du hier dabei gewesen bist.
Danke dir, alles Liebe.
Euch da draußen natürlich auch. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Habt euch unterhalten gefühlt und ihr könnt das Projekt natürlich genauso weiter unterstützen, indem ihr liked, teilt, abonniert. Ihr könnt mich finanziell ein bisschen unterstützen, indem ihr zum Beispiel eine Kanalmitgliedschaft hier bei YouTube abschließt, damit ich diesen Podcast weitermachen kann. Und ich habe sonst auch eine kleine Kaffeekasse eingerichtet über PayPal, ist in der Beschreibung der Link, damit, also falls ihr keine YouTube-Mitgliedschaft haben wolltet und ansonsten hoffe ich einfach, falls ihr betroffen sein solltet, dass ihr einen stabilen Tag habt. Freue mich auf die nächste Folge mit euch. Alles Liebe und tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.